Wir sind heute beim vorletzten Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium angekommen. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Ich lese mal den Text vor. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Außerdem war er schon in der Nähe von Jerusalem. Daher meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Deshalb erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft reiste in ein fernes Land. Er wollte sich dort zum König über sein Land einsetzen lassen und anschließend zurückkehren. Vorher rief er 10 seiner Diener und gab jedem Geld im Wert von 1,5 Kilogramm Silber. Er sagte zu ihnen, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Aber die Einwohner seines Landes hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Trotzdem übernahm er die Herrschaft. Als er dann zurückkehrte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete, Herr, ich habe dein Silber verzehnfacht. Der König sagte, gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener, du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für 10 Städte. Der Zweite kam und berichtete, Herr, ich habe dein Silber verfünffacht. Der König sagte zu ihm, ich übertrage dir die Verantwortung für 5 Städte. Der Nächste kam und berichtete, Herr, sieh nur, hier hast du dein Silber. Ich habe es in ein Tuch gewickelt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst Geld, das du nicht angelegt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Der König sagte zu ihm, du hast dir selbst das Urteil gesprochen, du schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Geld nehme, das ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann sagte der König zu denen, die dabei standen, nehmt ihm das Silber weg und gebt es dem, der sein Silber verzehnfacht hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon das Zehnfache. Der König erwiderte, das sage ich euch, wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen werden, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, holt sie her und bringt sie um hier vor meinen Augen. Das, was Jesus sagt und tut, wird von den Zuhörenden und beobachtenden Zeitgenossen eingeordnet. Diese Menschen trauen es Jesus zu, dass er die bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse umkrempelt. Sie sehen auch, dass Jesus in der Richtung Hauptstadt, in Richtung Jerusalem unterwegs ist. Und das bestärkt diese Menschen in ihrer Idee, es wird nicht mehr lange dauern und Jesus ruft das Reich Gottes aus. Diese erwartungsvolle Spannung nimmt Jesus zum Anlass, ein Gleichnis zu erzählen. Das Gleichnis selbst hat 2 Ebenen. Es gibt eine äußere Erzählung und es gibt eine innere Erzählung. Der Mann von vornehmer Herkunft will sich zum König über sein Land einsetzen lassen. Das ist die äußere Erzählung. Dieser Mann von vornehmer Herkunft hat 10 Diener. Der Auftrag des Mannes an seine 10 Diener bildet die innere Erzählung. Beide Erzählungen sind miteinander verbunden. Für die äußere Erzählung gibt es ein historisches Vorbild. Herodes der Große war kurz vor Jesu Geburt verstorben. In seinem Testament hatte er seinen Sohn Archelaus zu seinem Nachfolger bestimmt. Doch um diese Nachfolge auch tatsächlich antreten zu können, musste Archelaus seinen Herrschaftsanspruch vom römischen Kaiser bestätigen lassen. Das war keine einfache Sache, denn Archelaus hatte einen Bruder, der ebenfalls Herrscher werden wollte. Auch die Bewohner von Judäa waren gegen Archelaus als Herrscher, weil er bei einem Aufstand 3000 Juden im Tempel hatte niederschlagen lassen. Trotz dieser Proteste wurde Archelaus vom Kaiser Augustus als Herrscher bestätigt. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, war Archelaus schon längst nicht mehr an der Macht. Kaiser Augustus hatte ihn nach Frankreich verbannt. Wir sehen aber, dass die äußere Erzählung in diesem Gleichnis nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Der Satz, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird, hat also einen historisch wahren Kern. Der Mann von vornehmer Herkunft aus dem Gleichnis ist Jesus selbst. Gott selbst setzt Jesus Christus als König ein. Doch im Moment ist die Herrschaft von Jesus Christus noch nicht für alle Menschen sichtbar. Es gibt daher eine Art Zwischenzeit. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und wird eines Tages wiederkommen. Der Mann von vornehmer Herkunft reist in ein fernes Land und kommt als König wieder. Damit erklärt Jesus seinen Zuhörern, das Reich Gottes wird noch nicht sofort sichtbar anbrechen. Es wird eine Zwischenzeit geben. Die Einwohner des Landes nutzen diese Zwischenzeit und versuchen, die Herrschaft des zukünftigen Königs zu verhindern. Die 10 Diener dieses Mannes leben und arbeiten also nicht in einer freundlichen Umgebung. Trotzdem gibt ihr Herr jedem seiner Diener eine bestimmte Summe in Silber und gibt ihnen einen Auftrag. Macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Es gibt im Matthäusevangelium ein ähnliches Gleichnis. Wir müssen also aufpassen, dass wir die beiden Erzählungen nicht vermischen. Hier bei Lukas hat der Herr 10 Diener. Jeder dieser Diener bekommt denselben Betrag ausgezahlt. Niemand hat mehr oder weniger als der andere. Im Gegensatz zum Matthäusevangelium spielen hier die Fähigkeiten der Diener keine Rolle. Hier im Lukasevangelium vertraut der Herr seinen Dienern auch nicht sein ganzes Vermögen an. Jeder Diener bekommt eine bestimmte Summe, die aber nicht überwältigend groß ist. Der Auftrag lautet, mit diesem Geld Geschäfte zu machen, bis der Herr wiederkommt. Die äußere Erzählung erklärt uns nun, warum der Herr so lange nicht wiederkommt. Es gibt Gegner. Gegner, die ihren Einfluss geltend machen wollen. Doch am Ende haben die Gegner keinen Erfolg. Der Herr kommt als König wieder. Für die Diener macht es zunächst keinen Unterschied, ob ihr Herr nun König ist oder nicht. Dieser Mann war schon vorher ihr Herr. Die Diener wissen, dass sie ihm Rechenschaft ablegen müssen. Als sie gerufen werden, stehen sie Rede und Antwort. Der erste Diener hat das ihm anvertraute Silber verzehnfacht. weil sein Herr inzwischen König geworden ist, fällt die Belohnung für die Treue des Knechtes unerwartet groß aus. Sie fällt sozusagen königlich aus. Der Knecht bekommt die Verantwortung für 10 Städte. Die Begründung ist einfach. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen, darum übertrage ich dir die Verantwortung für 10 Städte. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Persönlichkeit des Knechts. Der Diener ist treu und zuverlässig. Und diese Zuverlässigkeit wird vom König belohnt. Der zweite Diener hat weniger Erfolg gehabt als der erste. Er hat die Summe seines Herrn verfünffacht. Der Herr verfährt mit diesem zweiten Diener genauso wie mit dem ersten. Der Diener wird gelobt und er bekommt die Verantwortung für 5 Städte. Beide Diener konnten die ihnen anvertraute Summe vermehren. Der erste konnte die ursprüngliche Summe auf den Tisch legen und legte dann noch 9-mal mehr dazu. Und der zweite Diener konnte die ursprüngliche Summe auf den Tisch legen und legte dann noch 4-mal mehr dazu. Ihr Herr lobt sie für ihre Treue und er belohnt sie für ihren Erfolg. Ein nettes Detail geht hier in der Basisbibel leider verloren oder es geht unter. Beide Knechte sagen zu ihrem Herrn: Herr, dein Geld hat so und so viel Geld eingebracht. Die Knechte loben sich also nicht selbst, sondern das Geld ihres Herrn hat sozusagen gearbeitet. Damit wird die Bescheidenheit der ersten Diener noch unterstrichen. Der dritte Knecht kann die ursprüngliche Summe ebenfalls auf den Tisch legen. Aber er kann keinen Gewinn daneben legen. Nun hätte es ja sein können, dass dieser Diener einfach Pech hatte und keinen Gewinn erzielte. Dann wäre dieser Diener wenigstens treu gewesen, nur leider ohne auch Erfolg zu haben. Doch das, was der Diener sagt, entlarvt eine andere Haltung. Der Diener sagt: Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst Geld, das du nicht angelegt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Der Herr entlarvt den dritten Knecht als einen faulen Menschen. Dazu gehört der Gedanke, ja, das ist eben die Sicht dieses Dieners, die er da auf seinen Herrn schildert, dass er streng wäre und Geld nimmt, das er nicht eingezahlt hat, erntet, was er nicht gesät hat. Ja, wir kennen das, dass Menschen sich so eine Theorie zurechtlegen, um dann ihre eigene Haltung, um sich ihre eigene Haltung zu bestätigen. Das heißt nicht, dass dieser König auch diese Eigenschaften alle aufweist. Der dritte Knecht hat nicht einmal das Mindeste getan, was ohne große Anstrengung möglich gewesen wäre. Und das entlarvt der Herr in seiner Antwort an diesen dritten Diener. Die anderen Diener, die haben das Geld ihres Herrn arbeiten lassen. Und der dritte Diener hätte das Geld ebenfalls arbeiten lassen können, wenn er es zur Bank gebracht hätte. Dann hätte der Herr für sein Geld wenigstens noch Zinsen bekommen. Doch indem dieser dritte Diener das Geld in sein Schweißtuch wickelte und verwahrte, ist er weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Im Unterschied zur Geschichte bei Matthäus wird hier der faule und schlechte Knecht nicht noch besonders bestraft. Aber einen Lohn bekommt dieser dritte Diener nicht. Das ihm anvertraute Silber wird ihm abgenommen. In den weiteren Plänen des Königs spielt dieser faule Diener jedenfalls keine Rolle mehr. Interessant ist, dass der erfolgreichste Diener nun noch zusätzlich das Silber dieses faulen Knechts bekommt. Natürlich gibt es Einwände gegen diese Entscheidung des Königs, doch er antwortet mit einem Satz, den Lukas bereits in Kapitel 8 schon einmal gebraucht hat. Das sage ich euch, wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben, doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Ich denke, dass dieser Satz für uns eine gewisse Herausforderung bedeutet. Wir denken oft, dass es ein Zeichen von Gerechtigkeit wäre, wenn alle dasselbe bekommen. Doch Gott verfährt ganz anders. Denn aus Gottes Sicht bekommen wir unsere Möglichkeiten, damit wir etwas aus ihnen machen. Warum sollte Gott uns noch mehr Möglichkeiten geben, wenn wir aus dem, was wir haben, schon kaum etwas machen? In dem Gleichnis bekommen alle 10 Diener denselben Geldbetrag und auch denselben Auftrag. Damit haben alle dieselben Möglichkeiten. Am Ende ist klar, dass der erste Diener am meisten aus seinen Möglichkeiten gemacht hat. Deshalb bekommt dieser Diener noch mehr anvertraut. Die äußere Erzählung nimmt dagegen eine düstere Wende. Es gab ja Menschen, die verhindern wollten, dass dieser Mann ihr König wird. Nun aber ist der Mann zurückgekommen und er ist König geworden. Auch hier geht es um Treue. Der König kann nur solche Menschen brauchen, die ihm treu sind. Alle anderen haben in seinem Reich keinen Platz. Es kann also nicht nur um die Frage gehen, wann Gottes Reich anbrechen wird. Durch dieses drastische Gleichnis zeigt Jesus, um was es am Ende wirklich geht. Bist du dem neuen König treu? Diese Treue muss sich schon zeigen, bevor der neue König zurück ist. Die Diener des Königs werden daran gemessen, ob sie ihren Auftrag treu umgesetzt haben. Und auch die Untertanen des Königs werden an ihrer Treue gemessen. Für Gegner gibt es keinen Platz in Gottes Reich. Jesus umgibt sich nicht mit Menschen, die nur einfach seine Ideen, seine Ziele gut finden. Jesus umgibt sich mit Menschen, die ihre Möglichkeiten nutzen und die das vermehren, was sie bekommen haben. Jede und jeder von uns hat sein Leben von Gott bekommen. Jesus wird eines Tages wissen wollen, was wir aus unseren Möglichkeiten gemacht haben. Ich lese zum Abschluss die andere Stelle vor, an welcher Jesus zu derselben Schlussfolgerung kommt wie in unserem Gleichnis heute. Niemand zündet eine Öllampe an und deckt sie mit einem Gefäß zu oder stellt sie unter ein Bett. Vielmehr stellt man sie auf einen Ständer. So können alle, die hereinkommen, das Licht sehen. Dies liest sich wie eine Kurzform des Gleichnisses. Wir können Dinge so tun, dass niemand einen Nutzen davon hat. Der dritte Diener war nutzlos in der Art, wie er gehandelt hat. Genauso nutzlos wäre eine Öllampe, die man zwar anzündet, dann aber versteckt. Wenn wir jedoch unsere Möglichkeiten nutzbringend einsetzen, wird der Erfolg für alle sichtbar sein. Es gibt nichts Verborgenes, das nicht zutage kommen wird, und es gibt nichts Geheimes, das nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Als der König aus dem fremden Land zurückkommt, Da hat er von seinen Dienern Rechenschaft gefordert. Und damit kam alles ans Licht. Jeder konnte sehen, wer dem König treu gedient hatte und wie. Aber auch die Faulheit des dritten Knechts wurde für alle sichtbar. Er war hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Achtet darauf, dass ihr gut zuhört, denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er meint zu haben. Das war jetzt alles aus Lukas 8, 16 bis 18. Aus Gottes Sicht bekommen wir unsere Möglichkeiten, damit wir etwas aus ihnen machen. Warum sollte Gott uns neue Möglichkeiten geben, wenn wir aus denen, die wir haben, schon kaum etwas machen? Amen.